Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Reihen haben sich gelichtet. Ich weiß nicht, habe ich das letzte Mal so viele vertrieben? Oder ist es wegen dieser Protestbewegung? Nicht? Sie wollen mich trösten. Ja, nur, es ist halt auch nicht sehr intelligent, für heute sowas anzusetzen, wo wir ja wissen, dass die nächsten beiden Dienstage ohnehin entfallen. Ne? Staatsfeiertag am 26.10., Allerheiligen am 2.11. Also wir sehen einander erst, ich hoffe, Sie halten das bis dahin aus, wir sehen einander erst in 3 Wochen wieder. Mittlerweile steht, das habe ich auch eine Seite in meiner Homepage eingerichtet für diese Lehrveranstaltung. Da habe ich auch eine Korrektur eingetragen. Bitte, wir hatten uns letztens geeinigt auf den Begriff Angst. Kierkegaard. Ja, bei Kierkegaard bleiben wir, aber der Begriff Angst ist mir zu wenig. Nein, die Krankheit zum Tode. Nicht? Die Krankheit zum Tode ist der interessante Text. Also verbindliche Lektüre, die Krankheit zum Tode. Das ist auch angemessen, soweit das Philosophieren ja bekanntlich heißt, sterben lernen, nicht? Ja. So.
Haben Sie das jetzt eingestellt oder müssen Sie es Google
kaufen? Sie können das auch. Ich glaube, bei Google Books ist das abrufbar sogar, eine Version. Ja, wenn Sie googeln und Sie schauen dann oben, na, da gibt es so eine Reihe von zusätzlichen Google-Anwendungen und da gibt es auch Bücher oder Books. Na, und wenn Sie das anklicken und Sie haben vorher Kierkegaard und Krankheit eingetippt, dann werden Sie einen entsprechenden Link finden. Ganz nützlich auch, wenn man ältere deutsche Texte sucht, die zum Teil zwar über das amerikanische oder halt nicht deutsche Google abrufbar sind, aber nicht im deutschen Sprachraum. Sehr empfehlenswert ist die Seite archiv.org. Archiv.org. Da findet man, da muss man dann allerdings auch ein bisschen rumdrücken, aber mit einigem Geschick findet man dann so manches. Was ohnehin nicht schon gemeinfrei ist, aber dennoch, weil es ein deutscher Text ist, dann vielfach, wenn der Autor halt gerade Anfang des 20. Jahrhunderts verstorben ist, das scheint so irgendwie der Stichtag zu sein, ist das dann doch nicht im deutschsprachigen Raum runterzuladen oder vollständig einzusehen. Aber es gibt Hilfsmittel, ja. Hilfsmittel, womit wir wieder im 19. Jahrhundert wären. Wo sind wir denn stehen geblieben? Beim späten Schelling. Ja, wie nennt sich denn das? Na, suchen Sie einfach unter Zeidler bei Universität Wien. Da gibt es eine Personalsuche. Wenn Sie auf die Homepage der Universität Wien gehen, ja, erster Link rechts ist unten ist Personalsuche. Und da geben Sie meinen Namen ein, da kommen Ihnen dann 3 Zeitlers entgegengesprungen. Einer davon bin ich. Und da ist auch diese Homepage angegeben. Ich weiß, das ist dann irgendwas unter CAT, Kurt.Walter.Zeidler. Punkt, ich nehme an Homepage, nicht? Und ja, unsinnig das einzugeben. beziehungsweise unter meinen Lehrveranstaltungen finden Sie das auf der Uni-Homepage. So, ich hoffe, es ist noch immer so schwül hier, aber ich werde jetzt doch die Lüftung ausschalten. So, wo sind wir stehen geblieben? Beim späten Schelling. Mit seiner positiven Philosophie. Was um alles in der Welt will Schelling damit? Nun ja, so wie alle große Philosophie und das, was er letztlich Hegel anstrebt, versucht er auf seine Weise die drei Ideen der reinen Vernunft, Seele, Welt, Gott zusammenzudenken. Und eben dies gelingt aber dem Hegel nicht, sagt er, denn der bleibt im bloßen Denken. Die Hegelsche Philosophie ist eine bloß negative Philosophie und sie muss somit Raum lassen für die Philosophie, die sich auf die Existenz bezieht, wie Schelling sagt. Also diese späte Schellingsche Philosophie ist eine, wenn Sie so wollen, Existenzphilosophie. Meines Wissens hat übrigens ein Hegelianer, nämlich der zu seiner Zeit berühmte Theologe Maheinecke, in seiner Schrift zur Kritik der Schellingschen Offenbarungsphilosophie, also ein Hegelianer, der als Schelling-Kritiker aufgetreten ist, im Jahr 1843 erstmals diesen Terminus Existenzphilosophie verwendet, in Bezug auf Schelling. Ja, also die negative Philosophie, in der alles bloß in Gedanken vor sich geht, die muss Raum lassen für die Philosophie, welche sich auf die Existenz bezieht. Das heißt, sie muss Raum lassen für die positive Philosophie. Sie, die negative Philosophie, also die Philosophie Hegels, darf sich also nicht für die absolute Philosophie ausgeben. Sie darf sich nicht ausgeben für die Philosophie, die nichts außer sich zurücklässt. Das sagt Schelling schon 1827 in seinen Vorlesungen zur Geschichte der neueren Philosophie, den sogenannten Münchner Vorlesungen. Das war den Hörern Schellings in Berlin 1841-42 selbstverständlich nicht bekannt. Daraus versteht man auch einiges an der Entrüstung, die Schelling da entgegenschlug. 10 Jahre ist der Meister, also Hegel, tot. Und da kommt wie ein Geist aus der Vorzeit Schelling, der Mann, der 40 Jahre geschwiegen hat und zieht jetzt über den Toten her. So war es nicht, aber so musste es den Berliner Zuhörern erscheinen. Ja, da kommt einer, den man schon längst gestorben dachte, und versucht Hegel zu überbieten durch eine positive Philosophie, durch eine Philosophie, eine merkwürdige Religionsphilosophie, die aber tatsächlich ein ernstzunehmendes philosophisches Motiv vertritt. Denn Schelling nunmehr in seinen Berliner Vorlesungen zur Philosophie der Offenbarung sagt, der Grundfehler der Hegelschen Philosophie besteht darin, dass sie positiv sein will, also ihre Grenzen überschreitet. Die Philosophie, die Hegel dargestellt, ist die über ihre Schranken getriebene negative. Sie schließt das Positive nicht aus, sondern hat es ihrer Meinung nach in sich, hat es sich unterworfen. das große von den Schülern Hegels wiederholt gebrauchte Wort war die volle wirkliche Erkenntnis des göttlichen Daseins, die Kant der menschlichen Vernunft abgesprochen sei, durch sie, also die Hegelsche Philosophie, gewährt. Also der Hegelschen Philosophie, nicht, die bloß im Gedanken, bloß im Denken verbleibt, setzt Schelling die positive Philosophie, die des Seins, ja eines unvordenklichen Seins, entgegen. Denn wiederum aus der Philosophie der Offenbarung, nicht weil es ein Denken gibt, gibt es ein Sein, sondern weil es ein Sein, weil ein Sein ist, gibt es ein Denken. Also die Priorität des Seins vor dem Denken. Und somit muss die positive Philosophie nicht von diesem Sein ausgehen. Sie muss gleich von der Wirklichkeit ausgehen, und zwar von der reinen Wirklichkeit. Sie muss von der Wirklichkeit ausgehen, die aller Möglichkeit vorausgeht. Ein Sein, das, Zitat Schelling aus der Philosophie der Offenbarung, ein Sein, das absolut unabhängig von allem Denken, das allem Denken zuvorkommend ist. Von diesem Sein weiß die Hegelsche Philosophie nichts. Für diesen Begriff hat sie keine Stelle, sagt Schelling. Und was ist damit gemeint? Es ist das, wie Schelling sagt, a priori Unbegreifliche. Dieses Unvordenkliche, dieses allem Denken zuvorkommende Sein. Und die positive Philosophie beschäftigt sich mit diesem a priori Unbegreiflichen, um es a posteriori in ein Begreifliches zu verwandeln. Naja, das a priori Unbegreifliche wird in Gott ein Begreifliches, fügt Schelling noch hinzu. Also es geht um Gott, um die Selbst- und Bewusstwerdung Gottes. Das ist ja das Thema der Philosophie der Offenbarung und der Philosophie der Mythologie. Und da genügt das Denken nicht. Das allem Denken zuvorkommende Sein kann nicht wiederum bloß gedacht werden. Dieses allem Denken zuvorkommende Sein ist das absolut Vorgestellte, wie Schelling sagt. Es ist das von allen Einzelnen unterschiedene Einzelwesen, das alles ist. Ja, also Gott. Ne? Das Einzelwesen, das alles ist. Und damit ist das erkannt und unterschieden von allen Einzelwesen, sagt Schelling. Das ist das Einzelwesen, das alles ist. Also ein merkwürdiger Gottesbeweis. Aber ähnlich wie bei Schleiermacher, das wird ein vorprädikatives Sein in Ansatz gebracht. Eine Transzendenz, die, so Schelling, eine absolute Transzendenz ist. Und eben darum keine in dem Sinn, in dem Kant sie verbietet. Das, was wir in aller Bezugnahme auf Gegenstände immer schon voraussetzen, dass etwas ist, genau dieses Das, ich sage das jetzt in meinen Worten, genau dieses Das, dass überhaupt etwas ist, das ist dieses, Einzelwesen, das alles ist, im Schellingschen Verständnis. Also Gott. Dass etwas existiert, sagt Schelling, muss die Vernunft anerkennen. Und zwar auf der Basis von Zeugnissen. Von Zeugnissen, die außerhalb der Kompetenz der Vernunft liegen. Das ist ja durchaus ein anerkennenswerter Gedanke, nicht? Ob dieses Das, nicht? Diese schlechthinige Voraussetzung jeglicher Bezugnahme auf etwas Bestimmtes, dieses Das überhaupt etwas ist, ob das dann allerdings als Einzelwesen zu denken ist, das alles ist, das ist sehr die Frage, aber in gewisser Weise nimmt hier Schelling in seiner Spätphilosophie Motive der dann später linkshegelianischen und materialistischen und auch existenzialistischen lebensphilosophischen Hegelkritik vorweg. Motive, die man nicht nur beim späten Schelling findet, nicht, sondern früher auch schon bei Fichte, wenn er, um das sich selbst setzende Ich verständlich zu machen, das ist ihm ja ein Leben lang nicht gelungen, aber um das, was ihm so sonnenklar scheint, nicht auch sonnenklar zu machen, verwendet Fichte dann so verfängliche Schlagworte wie Leben oder Trieb, oder Wille, das sind dann Schlagworte, die von minder begabten Philosophen dann im 19. Jahrhundert sehr bereitwillig aufgegriffen und in noch verfänglicherer Weise weiterentwickelt worden. Nicht? Im guten Gewissen, dass man ja da in der Hinterhand Leute wie Fichte oder Schelling habe. Und in der Befangenheit, nicht, in solchen Begriffen bewegt sich die Philosophie bis heute. Drum tut es mir schier weh, wenn ich an dieser Stelle von der Gedankenbewegung des deutschen Idealismus Abstand nehmen und mich anderem zuwenden muss, bevor ich auf das Schicksal der Hegelschule und hier insbesondere den Linkshegelianismus zu sprechen komme, einiges über den bereits in der letzten Stunde erwähnten Johann Friedrich Herbart. Ja, eine Darstellung der Philosophie des 19. Jahrhunderts wäre völlig unvollständig, wollte man nicht Herbart gedenken. Er war in der akademischen Philosophie, im Verständnis der akademischen Philosophie des 19. Jahrhunderts, der große Gegenspieler Hegels. Ich habe schon gesagt, die akademische Philosophie, jedenfalls in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, hat sich zwischen diesen beiden Antipoden Hegel und Herbart im Wesentlichen bewegt. Und in Österreich noch länger. Wenn man im 19. Jahrhundert von österreichischer Philosophie sprach, dann dachte man an Herbartianismus. Was ist dieser Herbartianismus? Ich sagte es bereits. Sowas wie analytische Philosophie avant la lettre. Also eine höchst scharfsinnige, das muss man anerkennen. Der Mann ist was von scharfsinnig, dieser Johann Friedrich Herbart. Aber auch sowas von trocken. Man fragt sich dann, was ist der Erfolg all dieser scharfsinnigen analytischen Bemühungen? Jedenfalls bei Herbart. Wie das anderswo ist, will ich hier nicht beurteilen. Ja, ein Sachse, also Niedersachse, geboren in Oldenburg 1776 und gestorben in Göttingen 1841. Er studiert zunächst Rechtswissenschaften an der Universität Jena, gerät dann unter den Einfluss Johann Gottlieb Fichtes, wechselt zur Philosophie. Und als dann Schelling neben Fichte auftritt, distanziert sich Herbart von der Philosophie, und insbesondere von der Philosophie Schellings. Und für Fichte behält er zeitlebens ein gewisses Sentiment, eine gewisse Anerkennung. Er bricht 1797 ohne Abschluss sein Studium ab, nicht? Also für jeden, der mit 21 Jahren sein Studium abbricht, gibt das irgendwie Hoffnung. Er nimmt dann später seine Studien wieder auf, promoviert und habilitiert in Göttingen, ist dort zunächst Privatdozent, ab 1805 außerordentlicher Professor. Göttingen, das war damals preußisch, ne? Also eigentlich Hannover, dann preußisch. 1809 wird Herbart an die Universität Königsberg berufen, als Professor für Philosophie und Pädagogik, auf den früheren Lehrstuhl Immanuel Kants. Er war danach Nachfolger Immanuel Kants. Also von ab 1809 Professor in Königsberg. 1833 ereilt ihn ein Ruf zurück nach Göttingen, den er annimmt. Das hätte er nicht tun sollen. Warum denn? 1833. Wir sind im Königreich Hannover inzwischen. Na, 1834. Was war da? 1834 geht die über 100 Jahre währende Personalunion zwischen Hannover und Großbritannien zu Ende, wegen unterschiedlicher Erbfolgeregelungen. Nicht? England besteigt Königin Victoria den Thron und im Königreich Hannover ihr Onkel Ernst August der Erste von Hannover, ein unangenehmer Kerl, die haben alle irgendwas so zwischen Rücksichtslosigkeit und Schwachsinn. Dieser König Ernst August, der Erste von Hannover, der setzt die Verfassung des Königreiches kurzerhand außer Kraft, also ein offener Verfassungsbruch des Königs. Und dagegen protestieren die angesehensten Mitglieder der Universität Göttingen. Die berühmten Göttinger Sieben verlassen im Jahr 1837 die Universität Göttingen. Die Universität verliert ihre besten Köpfe, darunter die Brüder Wilhelm und Jakob Grimm, die heute noch berühmtesten von diesen Göttinger Sieben. Das waren beileibe nicht die einzigen. Die philosophische und auch die juristische Fakultät der Universität Göttingen verliert auf einen Schlag ihre besten Köpfe und der arme Herbart ist zu der Zeit gerade Dekan der philosophischen Fakultät. Na, er bleibt, er ist nicht gegangen. Gut, aber 4 Jahre darauf ist er gestorben an einem Schlaganfall, ne? 1841. Ja, Johann Friedrich Herbart, wie steht er zu Schelling und damit auch zu Hegel? Es gibt eine Schrift, wichtige Schrift von, also wichtige, nicht philosophisch wichtig, aber für das Verständnis, nicht, seiner Stellung zum deutschen Idealismus, wichtige Schrift, über meinen Streit mit der Modephilosophie dieser Zeit, ist der Titel. Königsberg und Leipzig 1814. Und da schreibt Herbart, kommen wir auf den Geist der Modephilosophie. 1814, wohlgemerkt. Ich meine, auf Hegel konnte er sich da noch nicht viel beziehen. Von dem waren erst erschienen ja, die Phänomenologie in einem obskuren Verlag in Bamberg und Würzburg und die Wissenschaft der Logik, der erste Band, 1813. Also, aber auf Schelling bezieht er sich hier. Also kommen wir auf den Geist der Modephilosophie. Dieser ist schon in seinem Ursprung dem wahren Geist der Wissenschaft entgegengesetzt. Also wir sehen, der Mann pocht auf eine wissenschaftliche Philosophie. Die Modephilosophie entspringt nicht aus unmittelbarer Reflexion auf den Zustand unserer vermeinten Erkenntnis, sondern aus dem Lesen und Hören dessen, was früher von anderen über unsere Erkenntnis ist gesagt worden. Also eine bloße Büchergelehrsamkeit ist diese Modephilosophie unserer Zeit. Ich brauche kaum zu sagen, dass der Modephilosoph aller flatternden Lebendigkeit ungeachtet niemals aus dem Kreise dessen herauskommt, was er gehört und gelesen hat. Im Gegenteil, seine eigentliche Wohnung ist im Schnittpunkt aller gegenwärtig im Umlauf gesetzten Meinungen. Während Jacobi und Schelling miteinander streiten, liegt das wahre Absolute des Modephilosophen zwischen beiden Lehren irgendwo in der Mitte. Ja, das trifft ja trefflich auf Hegel zu. Und zu gleicher Zeit werden Platon und Spinoza empfohlen. Die absolute Substanz des einen wird angefüllt von den Ideen des anderen und die Trümmer des Platonismus aufeinandergehäuft, dünken dem Modephilosophen ein bequemes Haus. Wie glücklich aber für denselben, dass in dieser Zeit Herr Schelling selbst sich zur Mühe genommen hat, das Amalgamisierungsgeschäft der verschiedensten Systeme besorgen zu helfen. Also, Schelling, ein Amalgamist, ne, der die verschiedensten Systeme, ne, mehr schlecht als recht, vermischt. Es ist nun zwar nicht Mode, Schellingianer zu sein, ein solcher Name lautet nicht fein. Dennoch aber ist die Schellingsche Lehre die Hauptgrundlage aller heutigen Modephilosophie, denn sie hat die großen Vorzüge, in ihren Begriffen möglichst unbestimmt, von aller Methode möglichst weit entfernt, an originellen Gedanken äußerst arm, an zusammengemischtem fremden Gut sehr reich, dabei aber anwendbar auf alles in der Welt zu sein und die ausgedehnteste Erlaubnis zum Plaudern ohne Gedanken zu geben, die noch je ein philosophisches System gegeben hat. Das sitzt. Also, eine Literatenphilosophie, nicht ein bloßes, unwissenschaftliches Dahingeplauder, ist im Verständnis Erhards all das, was wir im Rückblick bewundernd deutschen Idealismus nennen. Ich zitiere das auch, um Ihnen klarzumachen, dass es retrospektive Geschichtsverfälschung ist, wenn man da glaubt, ja, Philosophie im 19. Jahrhundert, das ist am Beginn deutscher Idealismus. Dann kommt es ja irgendwann zu einem Zusammenbruch. Aber einige, ich weiß nicht, in analytischen Kreisen herrscht da irgendwie die Vorstellung, recht obskure Vorstellung, der Idealismus sei vielleicht überhaupt herrschend gewesen in Deutschland, bis dann, ich weiß nicht, Frege kommt und dann Wittgenstein, nicht? Und, oder vielleicht überhaupt erst der Wiener Kreis, nicht? Die machen dann mit diesem Obskurantismus erst Schluss. Nein, nicht? Der deutsche Idealismus war nie herrschend. Es gab immer, wahrscheinlich bei der Mehrzahl der in Amt und Würden stehenden Philosophen, nicht? Das waren war die Mehrzahl, ja. Ja, ohnehin bloß Beamte, beziehungsweise halt dann Empiristen oder irgendwo zwischen den Systemen dahin lavierende, nicht? Oder vielleicht auch im Schweiß ihres Angesichts an einem eigenen System, oder erfolglos dahin bastelnde Gestalten. Also so übermächtig, wie er uns rückblickend erscheinen mag, so dominierend war der deutsche Idealismus nie. Eine starke Gegenstimme ist Johann Friedrich Herbart, bedeutend nicht nur für seine Zeit als Philosoph, sondern vielleicht dann in der Nachwirkung noch bedeutender als Pädagoge und Psychologe. also Nachwirkungen der Herbartschen Psychologie, dann spüren sie bis zu Freud. Ja, also diese Mechanik des Seelenlebens. Ja, diese. Die Psyche, ne, so nach dem Paradigma des Dampfkessels vorgestellt, das ist Herbart. Das ist Herbartsche Psychologie. Nun kurz, was ist der Inhalt der Herbartschen Philosophie? Mit Herbart meint, dass die Philosophie nicht anheben kann, nicht anheben darf mit einer Kritik des Erkenntnisvermögens. Also die Philosophie ist nicht primär Erkenntnistheorie. Denn das Erkennen, Kenntnisvermögen kann wiederum nur durch das Erkennen geprüft werden. Und das bedarf dann wieder einer Prüfung und so weiter ins Unendliche, also der Vorwurf des Regressus ad infinitum in Bezug auf erkenntniskritische Bemühungen. Das heißt, das Erkennen muss sich sofort an die Gegenstände wenden. Wobei nun an den Gegenständen sogleich Widersprüche auftauchen. Widersprüche, die das Erkennen hinwegzuschaffen hat. Und in diesem Sinn versteht Herbart die Philosophie als Bearbeitung der Begriffe. Und Philosophie ist Bearbeitung der Begriffe. Ja, wie gesagt, analytische, sprachanalytische Philosophie avant la lettre. Bearbeitung der Begriffe, um das faktisch Gegebene zu erkennen. Nach ihren Gegenständen gliedert sich die Philosophie in Logik, Metaphysik und Ästhetik. Die Logik hat die Art und Weise der Verdeutlichung der Begriffe zu untersuchen. Die Metaphysik, naja, die hat es mit den Begriffen zu tun, die je deutlicher sie werden, desto mehr Widerspruch hervorrufen und sich als in sich widersprechend erweisen. Und die Ästhetik hat sich mit den Begriffen zu beschäftigen, deren Vorstellung einen Zusatz mit sich führen, der in einem Urteil des Beifalls oder des Missfallens besteht. Am interessantesten in diesem Zusammenhang die Metaphysik Herbarts. In der Methodologie versucht Herbart, die Widersprüche nachzuweisen. Die Widersprüche, die den Gegenständen der Wahrnehmung anhängen, die sich mit Blick auf die Gegenstände der Wahrnehmung aufdrängen. Eine große Rolle spielt dabei der, wie Herbart meint, unhaltbare Begriff der Veränderung. Und weil der Begriff der Veränderung unhaltbar ist, oh, ein Parmenides Redivivus, nicht? Dieser Herbart. Also Veränderung ist bloßer Schein, darum ist das Gegebene überhaupt ein Schein. Nicht? Das Gegebene ist Schein. Und so formuliert Herbart den Grundsatz, so viel Schein, so viel Hindeutung auf Sein. Also der Schein, der Wechsel der Erscheinungen deutet hin auf ein bleibend Beharrendes, das wir aber nicht zu erkennen vermögen. Auf die Methodologie folgt die Ontologie, die Darstellung des Seins, das nach Herbarts Lehre eben aus einfachen, aus einer Vielheit einfacher Substanzen besteht. Er nennt sie die Realen. Eine Vielheit von Realen. Das erinnert an Leibniz. Und diese Realen erzeugen den Schein. Sie stellen sich in einer Fülle von Merkmalen dar, indem diese Realen kausal wirken. Dieses Zusammensein und Nicht-Zusammensein der Realen ist für uns in der Wahrnehmung einem steten Wechsel unterworfen. Darum folgt auf die Ontologie die Synechologie. Die Synechologie. Die Lehre vom Zusammensein, Zusammenspiel dieser Realen. Denn aus dem Zusammensein und Nichtzusammensein der Realen ergeben sich die Begriffe von Raum und Zeit. Also die Synechologie Herbarts, ist das, was Kant transzendentale Ästhetik nennt, Lehre von Raum und Zeit. Raum und Zeit, die sind so Herbart ein objektiver Schein. Ein objektiver Schein. Und das wiederum liefert nach Herbart einen Übergang zur Psychologie, zur Eidologie, wie er sie nennt. Also Methodologie, Ontologie, Synechologie und viertens Eidologie, Eidolologie. Die Eidolologie bei Herbart. Denn das Ich versteht Herbart als den Mittelpunkt der wechselnden Vorstellungen. Und diese Vorstellungen wiederum will er als Kräfte wissenschaftlich, nämlich mathematisch, behandeln. Nach Gesetzen der Mathematik sollen die mannigfachen Hemmungen der Vorstellungen, die Hemmungssummen und die Verschmelzungshilfen gleichsam berechnet werden.
Geht Herbart da eigentlich auch von den Subjekt-Objekt-Vorstellungen? Weil er redet ja eigentlich nie von dem zu bekannten Dingen, sondern
na, die Dinge an sich sind bei ihm die Realen.
Dinge an sich sind bei ihm die Realen.
Also, ja. Die Realen. Was wir erkennen, für Erkenntnis nehmen, ist der Schein, der eine Hindeutung auf Sein ist.
Aber es sieht alles eigentlich vom Subjekt aus. Also das heißt, wird es jetzt auch so abgegeben?
Nein, es geht ja, ursprünglich geht es ja von den Realen aus. Ja, Ihre Frage zeigt ja schon, ne, dass man mit dem Herbart nicht sehr weit kommt. Es ist bei allem Scharfsinn dann letztlich doch recht dürftig. Ne, diese ganze Bearbeitung der Begriffe, die Herbart vorlegt. Ich sagte, er hat vielleicht die wichtigsten Nachwirkungen sind. Also wenn man jetzt nicht von der These ausgeht, dass unterschwellig natürlich dieser Herbartianismus weitergewirkt hat und nicht, dann in dem, was sozusagen der analytische Philosophie des 20. Jahrhunderts. Das dann wieder Früchte trägt. Nicht wichtig ist Herbart in der Pädagogik und in der Psychologie. Ja, also diese Vorstellung der Psyche, ne, nach dem Dampfkesselmodell, ja, eine Verdichtung, Zusammenballung, nicht, von Vorstellungen. Das ja, bestimmt ja noch die Psychologie Freuds. Und insoweit auch wichtig für die empirische Psychologie, als Herbart ja meint, diese Verschmelzungen und Hemmungen der Vorstellungen ließen sich mathematisch beschreiben. Also insofern geht auch nicht von Herbart eben eine wichtige Impulse aus für die empirische Psychologie. So, genug mit Herbart. Die Hegelschule. Die Hegelschule. Nun habe ich denn das? Ah ja. Das ist wichtig, der Bruch in der Hegelschen Schule. In die sogenannten Links- und Rechts-Hegelianer, ausgelöst durch eine Schrift des Theologen David Friedrich Strauss. Strauss, das Leben Jesu. Das Leben Jesu kritisch bearbeitet, 1835, 36 erschienen. David Friedrich Strauss lebt von 1808 bis 1874. Im Sinne historisch-kritischer Forschung, also im Sinne historischen Quellenkritik, untersucht Strauss die biblischen Berichte über das Leben Jesu. Und da kommt man bekanntlich nicht allzu weit. Die historische Figur verflüchtigt sich zusehends, wenn man sich die Quellen genauer anschaut. Sie verflüchtigt sich jedenfalls bei David Friedrich Strauss, der damit ein Jahrhunderterleben Jesu-Forschung einleitet mit dieser Schrift. Die historische Person Jesus von Nazareth verflüchtigt sich zur Idee der Menschlichkeit. Na, soll uns was Schlimmeres passieren, möchte man sagen. Ne? Wobei der Theologe David Friedrich Strauss meint, dass er durchaus den Kern der christlichen Theologie damit nicht antastet. Gleichwohl wurde seine Evangelienkritik, diese historisch-kritische Untersuchung, dahingehend verstanden, dass nun die Geschichte gegen die positive Religion gerichtet wird. Und das trifft sehr wohl dann auch biografisch auf David Friedrich Strauss zu. In einer späteren Auflage seines Lebens Jesu spricht Strauss dann selbst offenbar schon enerviert, genervt und müde von den Angriffen von Seiten der Theologie davon, dass die Christusreligion notwendig zur Humanitätsreligion fortgebildet werden müsse. Also die notwendige Fortbildung der Christusreligion zur Humanitätsreligion, aber das ist eine spätere. Selbstinterpretation Straußens. Nun, jedenfalls an der Frage, nicht, wie wir es nun mit dem historischen Jesus zu halten haben. Und mit unserem Verständnis der positiven christlichen Religion zu halten haben, daran spalten sich die Hegelianer in Rechts- und Links-Hegelianer, in Alt- und Jung-Hegelianer. Was auch nicht zufällig ist. Nicht? Sie sehen ja, man braucht ja nur bei Hegel nachlesen, welche Schwierigkeit es ihm kostet, das Absolute, das da zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt Mensch geworden ist, auf den Begriff zu bringen. Will ja nicht so recht klappen, nicht? Ja, die Links-Hegelianer. Wer sind die bedeutenden Vertreter? Ludwig Feuerbach. 1804 geboren, studiert seit 1824 in Berlin bei Hegel, habilitiert sich 1828 in Erlangen. Seine berühmteste Schrift 1841, Das Wesen des Christentums. Das Wesen des Christentums. Kurz gefasst, der Inhalt, das, was das Christentum über Gott aussagt, sind in Wahrheit Aussagen über den Menschen. Die heilige Familie ist die menschliche Familie und so weiter. Also, man kann diesen Ludwig Feuerbach verstehen unter dem Stichwort, oder verbindet damit das Stichwort Anthropologisierung der Religion, anthropologische Wende. Insoweit spricht man auch überhaupt gern von einer anthropologischen Wende in der Philosophie des 19. Jahrhunderts. Also weg vom Idealismus, zumal vom spekulativen Idealismus, hin zum Menschen, und Hauptvertreter sind dann eben Feuerbach und Marx, und ebenso Kierkegaard und Schopenhauer und Nietzsche. Ja, an die Stelle der Idee, die als bloße Fiktion, im besten Fall eine lebensdienliche Fiktion, entlarvt ist, tritt der Mensch. Also Ludwig Feuerbach, 1804 bis 1872 hat er gelebt. Lesenswert seine Arbeiten zur Geschichte der Philosophie. Er war ein sehr rühriger Publizist, dieser Ludwig Feuerbach, aus der berühmten Familie, nicht? Anselm Feuerbach, der Vater war bereits ein berühmter Jurist, Ludwig Feuerbach, ja. Bruno Bauer, ein weiterer Linkshegelianer, 1809 geboren. 1882 gestorben, habilitiert sich 1834 in Berlin in Theologie, also ein Theologe. 1842 wird ihm die Venia entzogen. Ja, also er darf nicht mehr lesen. Dieser Bruno Bauer stellt sich auf den Standpunkt der reinen Kritik. Reine Kritik. Von diesem Standpunkt der reinen Kritik aus unterzieht er den Staat und die Kirche der Kritik. Ihre Grundlagen, werden vom Standpunkt der reinen Kritik aus kritisiert. Staat und Kirche werden als menschliche Erzeugnisse entlarvt. Und so stürzt die Kritik alle sich absolut setzenden Institutionen, nicht, indem sie sie eben als bloß menschliche Erzeugnisse nachweist, entlarvt. Dadurch, so Bauer, wird der Mensch sich endlich als Mensch bewusst, er wird zum Menschen gemacht, er wird sich selbst wiedergegeben. Der Mensch wird sich selbst wiedergegeben, indem er erkennt, dank der reinen Kritik, dass all diese sich absolut setzenden Institutionen wie Staat und Kirche bloßes Gemächsel des Menschen sind. Nun, auf Feuerbach, auf Bauer, nicht, reagiert, wie wir wissen, Marx. Aber bevor wir zu Marx, Karl Marx und Friedrich Engels kommen, mit sein noch erwähnt Max Stirner, der so einen fast karikaturhaften Kontrapunkt sowohl zu den Linkshegelianern wie zu den zur Philosophie des deutschen Idealismus liefert, sowie der polnische Edelmann August von Tschiszkowski. Max Stirner, was, wie heißt er mit Vornamen? Johann Kaspar Schmidt heißt er. Aber Stirner klingt schon heroischer. Ne? Und August von. Muss ich doch nachschauen. Tschiszkowski. August von Tschiszkowski. Ja, Max Stirner mit bürgerlichem Namen Johann Kaspar Schmidt, der veröffentlicht im Jahre 1845 ein Buch mit dem Titel Der Einzige und sein Eigentum. Der Einzige und sein Eigentum. Eine groteske Übersteigerung des Idealismus und zugleich eine Kritik des Linkshegelianismus. Lassen wir den Einzigen für sich selbst sprechen. Ich zitiere aus Der Einzige und sein Eigentum. Wohl kann man mit Feuerbach und anderen, also mit den Linkshegelianern, sagen, dass die Religion das Menschliche aus dem Menschen hinausgerückt und in ein Jenseits so verlegt habe, dass es dort unerreichbar als ein für sich persönliches, als ein Gott sein eigenes Dasein führte. Allein der Irrtum der Religion ist damit keineswegs erschöpft. Also die Religionskritik der Linkshegelianer, namentlich Feuerbachs, so sagt Stirner, ist unzureichend. Denn das Religiöse besteht in der Unzufriedenheit mit dem gegenwärtigen Menschen, das heißt in der Aufstellung einer zu erstrebenden Vollkommenheit, in dem nach seiner Vollendung ringenden Menschen. Das ist ein Zitat aus Bruno Bauer. Und ergänzt durch ein Bibelwort, Matthäus 5, Vers 48, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das Religiöse besteht also in der Fixierung eines Ideals, eines Absoluten. Die Vollkommenheit ist das höchste Gut, der Finis Bonorum. Das Ideal eines jeden ist der vollkommene Mensch, der wahre, der freie Mensch und so weiter. Also ein Ideal. Mit dem bleiben auch noch die Linkshegelianer, dem bleiben auch noch Feuerbach und Bauer verhaftet. Nicht? Aber was, wenn mit all diesen Idealen nichts ist? Das ist genau der Standpunkt Stirners. Die Bestrebungen der Neuzeit zielen dahin, das Ideal des freien Menschen aufzustellen. Könnte man's finden, gäb's eine neue Religion. Weil ein neues Ideal, gäbe es ein neues Sehnen, ein neues Abquälen, eine neue Andacht, eine neue Gottheit, eine neue Zerknirschung. Mit dem Ideal der absoluten Freiheit wird dasselbe Unwesen getrieben, wie mit allem Absoluten. Und nach Hess, Moses Hess, kommen wir gleich auf ihn zu sprechen, nach Moses Hess zum Beispiel soll sie in der absoluten menschlichen Gesellschaft realisierbar sein, die absolute Freiheit. Das ist so ein linkshegelianischer Gedanke, ne? Der Gegenwart aus von der neueren Frankfurter Schule, ne? Die hängen dem immer noch nach. Also Habermas und Konsorten. Ja, diese Verwirklichung wird gleich nachher ein Beruf genannt. Das ist unser Beruf, die absolute Freiheit zu verwirklichen. Ebenso bestimmt er, so Moses Hess, dann die Freiheit als Sittlichkeit. Es soll das Reich der Gerechtigkeit, das ist Gleichheit und Sittlichkeit, das ist Freiheit beginnen und so weiter. Lächerlich ist, wer während Genossen seines Stammes, Familie, Nation und so weiter viel gelten, nichts ist als aufgebläht über der Genossenverdienst, verblendet aber auch derjenige, der nur Mensch sein will. Keiner von ihnen setzt seinen Wert in die Ausschließlichkeit, sondern in die Verbundenheit oder in das Band, welches ihn mit anderen zusammenschließt, in die Blutsbande, Nationalbande, Menschheitsbande. Die Einsicht, dass man mehr als Familienglied, mehr als Stammesgenosse, mehr als Volksindividuum und so weiter sei, hat endlich dahin geführt zu sagen, man ist mehr als alles dies, weil man Mensch ist. Oder der Mensch ist mehr als der Jude, Deutsche und so weiter. Darum sei jeder ganz und allein Mensch. Konnte man nicht lieber sagen, weil wir mehr als das Angegebene sind? Warum wollen wir also dies als auch jenes mehr sein? Also Mensch und Deutscher, Mensch und ein Welfe und so weiter. Die Nationalen haben Recht. Man kann seine Nationalität nicht verleugnen und die Humanen haben Recht. Man muss nicht in der Borniertheit des Nationalen bleiben. In der Einzigkeit löst sich der Widerspruch. Dieser Widerspruch zwischen Nationalität und Humanität löst sich in der Einzigkeit. Das Nationale ist meine Eigenschaft. Ich aber gehe nicht in meiner Eigenschaft auf, wie auch das Menschliche meine Eigenschaft ist. Denn ich gebe dem Menschen erst durch meine Einzigkeit Existenz. Ich gebe dem Menschen erst durch meine Einzigkeit Existenz. Die Geschichte sucht den Menschen. Er ist aber ich, du, wir. Gesucht als ein mysteriöses Wesen, als das Göttliche, erst als der Gott, dann als der Mensch, die Menschlichkeit, Humanität und Menschheit, wird er gefunden als der Einzelne, der Endliche, der Einzige. Ich bin Eigner der Menschheit. Bin die Menschheit und tue nichts für das Wohl einer anderen Menschheit. Tor, der du eine einzige Menschheit bist, dass du dich aufspreizest für eine andere, als du selbst bist, leben zu wollen. Nicht? Also nichts mit diesen Idealen, sei es von Nationalität oder Humanität. Nicht? Es ist, naja, der Einzige, und dieser Einzige, für den jede Idee bloß eine fixe Idee ist, so Stirner, die Ideen sind bloß fixe Ideen. Seien das jetzt Gott, oder Vaterland oder die Menschheit, das sind alles fixe Ideen. Weshalb denn auch der Einzige mangels aller Ideen seine Sache auf nichts stellt. Der sagt dann fröhlich, ich habe mein Sach auf nichts gestellt. Der Einzige. Also Motive, viele Motive, die dann bei Nietzsche wiederkehren, finden sich da bei Max Stirner. Ja, etwas anders klingt's bei dem, also Max Stirner, Johann Caspar Schmidt, 1806 bis 1856 hat er gelebt. August von Krzyżkowski, ein polnischer Graf, 1814 geboren, 1894 gestorben. Veröffentlicht 1838 ein schmales, merkwürdiges Buch mit dem Titel Prolegomena zur Historiosophie. Also deutscher Sprache, in Deutschland studiert. Deutscher Sprache, Prolegomena zur Historiosophie. Und fragt sich in ähnlicher Weise, nicht, wie Schelling und die Spätidealisten, was es denn so mit und nach der Hegelschen Philosophie auf sich hat. Und er schreibt hier derselbe Vorwurf, den die Hegelsche Philosophie der Kantschen macht. Nämlich, dass sie, sobald sie zur objektiven Vernunfterkenntnis gelangt, wiederum in die subjektive transzendentale Einseitigkeit zurückfällt. Denselben Vorwurf muss man aber in höherer und umfassenderer Bedeutung der Hegelschen Philosophie selbst machen. Es handelt sich hier um den Hauptgegensatz des Denkens und Seins, der, wenn auch an und für sich aufs Glücklichste gelöst, doch noch abstrakt bleibt, in der Hegelschen Philosophie, indem er einerseits nicht aus sich kommt und aus seiner Identität nichts Substanzielles hervorbringt. Andererseits aber, und dies ist das Analoge mit dem der kantischen Philosophie gemachten Vorwurfe, wiederum in den absoluten Idealismus zurückfällt, also doch immer die Seite des Seins zum Vorteil des Denkens beeinträchtigt. Und das ist eben erst die Wahrheit dieser banal und trivial gewordenen Anschuldigung Hegels, dass er den ganzen Inhalt der Wirklichkeit zur logischen Idee verflüchtige. Diese Annahme ist grundfalsch, denn Hegel, weit entfernt, alles auf das Logische zu reduzieren, lässt gerade umgekehrt das Logische zur konkretesten Wirklichkeit sich entwickeln. Aber worin er fehlt oder was er einseitig tut und was eben den richtigen Grund dieses zwar gefühlten, aber nicht klar bewussten Mangels und dieser Anschuldigung seiner Gegner ausmacht, ist eben dieses Festhalten und auf die Spitze stellen des Bewusstseins für sich, über welches es kein höheres geben soll und was eben den einseitigen Rückfall in den, wenn auch absoluten Idealismus bildet. So wie wir also Kant oft zur spekulativen Höhe ankommen und immer wieder in seine Beschränktheit zurückfallen sehen, so ist auch das Ähnliche bei Hegel der Fall. Die Vernunft mag sich bei Hegel als die objektivste und absoluteste offenbaren, immer bleibt sie nur Vernunft. Für die Philosophie ist sie das Höchste, aber nicht für den absoluten Geist als solchen. Dann erwähnt er auch noch, es soll jetzt der absolute Wille zu einer solchen Höhe der Spekulation emporgehoben werden, wie es bereits mit der Vernunft geschah, nicht? Wo so sich schon sehr tiefe Andeutungen bei Fichte finden, welche jedoch, so gewichtig sie auch sind, doch immer nur Andeutungen bleiben und so weiter. Das sind also Seitenhiebe auf die zeitgenössische Philosophie. Jetzt geht die Philosophie ihren eigensten und entsprechendsten Standpunkt verlassend über sich hinaus in ein zwar fremdes, aber ihre weitere Entwicklung durchaus bedingendes Gebiet, nämlich in das absolut praktische Gebiet des Willens, welches für das häufig von der neueren Philosophie angekündigte erkennen werden und welches im Entwicklungsprozess der Philosophie das selbst das ausmachen wird, was die Romantik für die Kunst bedeutet. Die Wahrheit, die Idee und die Vernunft, das ist der eigentlichste Kern der Philosophie überhaupt. Und indem sie eben jetzt zur absoluten klassischen Ausbildung dieses Kerns angelangt ist, geht sie, die Philosophie, nunmehr darüber hinaus. Ja, für die Philosophie selbst könnte man sagen, sie steigt von dieser Höhe herab, während es umgekehrt, nicht dieses Herabsteigen für den Geist überhaupt eine ungeheure Emporschwingung ist. Also die Philosophie hat sich zwar gleichsam vollendet, und ist zur absoluten klassischen Ausbildung ihres Kerns gelangt, und zwar in der Philosophie Hegels, aber jetzt geht sie nunmehr darüber hinaus. In Bezug auf die Philosophie heißt das, sie steigt von ihrer Höhe herab. Aber umgekehrt bedeutet dies für den Geist überhaupt eine ungeheure Emporschwingung. Nun, und wie geht diese Emporschwingung vonstatten? Ja. Eben. Was kommt nachher? Wo habe ich das? Die praktische Philosophie. Die praktische Philosophie oder eigentlicher gesagt die Philosophie der Praxis, deren konkreteste Einwirkung auf das Leben und die sozialen Verhältnisse, die Entwicklung der Wahrheit in der konkreten Tätigkeit. Dies ist das künftige Los der Philosophie überhaupt. Wie gesagt, 1838 schreibt das. Ja, das praktisch werden der Philosophie.
Ja, ist das gemeint, wie die Handlungssache zum Beispiel? Oder ist das jetzt eigentlich eben die gesellschaftliche und die soziale Seite?
Ja, ja, ihre Verwirklichung, nicht? Ihre idealrealistische Verwirklichung. Man darf dieses so wenig Die Entwicklung der Wahrheit und der konkreten Tätigkeit, das künftige Los der Philosophie, sagt Krzyzkowski. Man darf dieses so wenig für eine eher unwürdige Stellung halten, als in Beziehung auf die Kunst, deren untergeordnetes Verhältnis zur Innerlichkeit des Denkens im Romantischen. Dass dieses aber eine Verschiebung ihres eigenen Wesens und eine partielle Abdikation sei, ist andererseits nicht zu leugnen, und der Grund davon ist schon genug in der Nichterreichbarkeit der höchsten Stufe der Identität durch das Denken angedeutet worden. Und solange wir im Denken bleiben, bleiben wir in der Nicht-Identität. Wie aber der Gedanke und die Reflexion die schönen Künste überflügelten, so wird jetzt die Tat und das soziale Wirken die wahre Philosophie überflügeln. Also, klingt ja schon fast nach Marx. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden erklärt. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Es wird jetzt die Tat und das soziale Wirken, die wahre Philosophie. Es ist immer noch die wahre Philosophie. Aber die Tat und das soziale Wirken wird die wahre Philosophie überflügeln. Darum beeilt sich eben in diesem Augenblick das Bewusstsein, alles zu durchdringen. Und kaum zu sich selbst angelangt, sucht es jetzt die Tat zu übereilen. Dieser phänomenologische Umstand ist der Grund, warum uns gerade in dieser Epoche wie mit einem Schlage sowohl die Vergangenheit als die Zukunft klar werden. Na, schön wär's. Das Bewusstsein ist zur Reife gekommen. Es hat die Augen seines Januskopfes, die Vergangenheit, die Zukunft blickend, geöffnet. Man wird vielleicht einwenden, dass die Philosophie, statt so auszusterben, gerade umgekehrt jetzt ihre Weltherrschaft erst zu gründen und aufzublühen scheine. Es wäre dies aber derselbe Irrtum, als wenn man das Apogeum der Sonne für ihren Aufgang nehmen wollte. Als Griechenland sich der Werke eines Phidias erfreute, war die Stunde der Kunst schon nahe. Nicht also? War die Kunst als Ausdruck des Absoluten und schon hatte im Grunde schon ausgedient. Hegel ist der Phidias der Philosophie, also ihr Vollender. Er hat das Universum überhaupt durchdacht und ohne zu behaupten, dass auf dem Felde der Spekulation nichts mehr zu erforschen übrig bleibe, müssen wir gestehen, dass das Wesentliche bereits aufgedeckt ist. Die Entdeckung der Methode, offenbar die Hegelsche Entdeckung der Methode, ist wirklich die längst ersehnte Entdeckung des Steins der Weisen. Jetzt also kommt es darauf an, die Wunder zu erzeugen, welche in der Macht dieses Steines liegen. Das war ein starkes Motiv. Nicht für viele Hegelianer im 19. Jahrhundert in die Politik zu gehen. Die Philosophie wird wohl noch vieles entdecken, sich selbst aber hat sie bereits entdeckt. Und eben darum eben überlebt sie sich in diesem Augenblicke. Die Epoche der Philosophie ist auch in der Entwicklung des Weltgeistes gar nicht beeinträchtigt gewesen. Denn von Aristoteles bis zu Hegel feiert sie ihre Blüte. Also 2000 Jahre, das reicht ja. Wie?
Warum? Wenn er sagt, die Philosophie ist beendet. sagt er.
Ja, ja, vollendet.
Das heißt, es gibt eigentlich da.
Das ist fertig, ne? Jetzt gilt es, die Philosophie praktisch zu realisieren. Wenn das Denken also jetzt seinen Kulminationspunkt erreicht und seine wesentliche Aufgabe gelöst hat, so muss es durch den Fortschritt selbst zurücktreten. Das heißt, aus seiner Reinheit in ein fremdes Element übergehen. Wir sollen uns also nicht scheuen, es auszusprechen. Die Philosophie wird von jetzt an beginnen, angewandt zu werden. Sie wird zu einer Philosophie der Tat. Es gilt, die Philosophie auf die sozialen Verhältnisse der Menschheit Einfluss nehmen zu lassen. Ja, in dem. Könnte man auch noch darunter subsumieren? Ja, geendet hat er dann als slawischer Messianist, dieser August von Tschischkowski. Naja, 1830, ne, Novemberrevolution in Polen. 1848, noch eine gescheiterte Revolution. Ja.
Darf ich nur fragen? Ich habe jetzt vor euch, dass von den Werken Sie gar nicht gelesen haben.
Der Titel. Prolegomena zur Historiosophie.
Historiosophie.
1838, wo wahrscheinlich in Leipzig erschienen, nicht? Nein, Berlin, Veit und Company. Ja, August von Tschischkowski, Moses Hess, nicht, wurde erwähnt, 1812 bis 1875. Moses Hess. Der schreibt dann tatsächlich, ne, 1843 ein Buch mit dem schönen Titel Philosophie der Tat. Philosophie der Tat. Noch mit TH geschrieben, nicht die Tat. Es hat sich ja ein einziges Wort mit TH erhalten, nicht? Der Thron. Weil Kaiser Wilhelm II. Bei der Rechtschreibreform 1908 meinte, er will auf keinem Thron ohne H sitzen. Ich weiß nicht, haben wir das jetzt geändert bei der jetzigen Reform oder ist man dem Wunsch seiner kaiserlichen Majestät treu geblieben? Ja, weißt du, Sinn? Fällt mir gerade erst auf, ne? Müssen wir nachschauen. Ja, Philosophie der Tat. Es ist, so Moses Hess, jetzt die Aufgabe der Philosophie, des Geistes. Es ist jetzt die Aufgabe der Philosophie des Geistes, Philosophie der Tat zu werden. Gut, und genau in die gleiche Richtung gehen ja dann Karl Marx und Friedrich Engels, also die Begründer des sogenannten, was, wissenschaftlichen Marxismus, ja, wissenschaftlichen Materialismus. Ja, darauf müssen wir aber jetzt, ich weiß nicht, vielleicht bricht dann inzwischen eh schon die Revolution, oder ist schon ausgebrochen, wer weiß. Novemberrevolution, ja. Ja, sowas kann schneller gehen, als man glaubt. Ne? Wir sehen einander, so die Zeit läuft und die Götter wollen, erst in 3 Wochen wieder, nicht? Am 9.11. Oh, das ist auch ein Datum. Hey. Gut, also, bis zum nächsten Mal.
Professor, bitte, ich möchte fragen, ja? Das Diplomstudium.